Hallo, liebe Fotopodcaster, direkt von der Fotopia hier in Hamburg. Und das zum ersten Mal habe ich heute das Vergnügen, direkt bei Canon auf dem Stand zu sitzen. Und gegenüber sitzt mir Herr Guido Krebs, langjähriger Mitarbeiter der Firma Canon im Bereich Marketing. Hallo, Herr Krebs.
Ja, hallo.
Wollen Sie vielleicht ganz kurz was zu sich bei Canon mal sagen?
Das kann ich natürlich gerne machen. Ich dachte, das war's schon. Nein, ich leite das technische Marketing für Deutschland, Österreich und Schweiz und wir beschäftigen uns halt wirklich in der Tiefe mit den Produkten und ich glaube, das ist dann auch der Grund, weswegen ich hier sitze.
Sie wurden auch direkt heute schon bei der Einführung, nach der Begrüßung gab es eine Rundführung für die Presse. Wir waren ja vorhin schon mal im Stand als der Mann der Männer vorgestellt, wenn Sie sich erinnern. Sie standen direkt vorne, haben die R3 präsentiert. Von daher glaube ich, bin ich absolut an der richtigen Adresse. Ja, ihr Lieben, wir haben ja 2019 bei GM-Foto damals mit dem Martin Wieser einen kleinen Beitrag, ein Interview produziert, wo es darum ging, wo geht Canon hin, was macht Canon weiterhin, wird es in zwei Segmenten, wenn man von Spiegellos und Spiegelreflex spricht, bleiben. Und ich glaube, das habt ihr alle schon gesehen, das ist so, denn Canon hat ja dieses Jahr einmal die 6D Mark II rausgelauncht. Das heißt, wir haben wieder eine DSLR und jetzt mit der R3 das spiegellose Segment erweitert. Von daher glaube ich, hat hier Canon absolut das Wort gehalten. Wie wird es dann weitergehen?
Es geht natürlich in erster Linie im Bereich spiegellos weiter, weil da das größte Potenzial an Innovation ist. 2020 hatten wir ja das letzte Profimodell rausgebracht, die 1DX Mark III, auch schon mit Deep Learning Algorithmen, also auch wirklich auf höchstem Niveau. Und diese Technologien wurden dann ja auch in die spiegellosen Kameras mit eingeführt über die R6, R5 und jetzt mit der EOS R3. Aber wir wollen natürlich ganz klar das spiegellose System ausbauen, auch wenn es eine umfangreiche Kompatibilität zum Spiegelreflex-Objektivsortiment gibt. Das ist natürlich wichtig, um den Übergang auch möglichst einfach zu machen oder die gemeinsame Nutzung und parallele Nutzung dieser beiden Systeme. Aber wir wissen natürlich auch, dass viele Technologien mit der Spiegelreflexkamera so nicht einfach zu machen sind. Und hier natürlich das Innovationspotenzial bei einer spiegellosen größer ist.
Was sich ja ganz klar allein in derselben Bildgeschwindigkeit zum Großteil, wenn es um den elektronischen Verschluss im Vergleich zum mechanischen geht, ganz klar dementsprechend darstellt.
Genau, wir haben natürlich auch mit einer Spiegelreflexkamera die Möglichkeit, mit Live-View mit elektronischem Verschluss zu arbeiten. Aber dann kann man natürlich auch sagen, dann kann ich auch gleich mit einer spiegellosen Kamera arbeiten. Sicherlich sind mechanischer Verschluss und Spiegelmechanik geschwindigkeitstechnisch Grenzen gesetzt. Und die haben wir natürlich in der spiegellosen Fotografie so nicht. Wir haben durch einen neuen Sensor, den wir jetzt in die R3 verbaut hatten, nämlich mit der Stacked Backside Illuminated CMOS-Technologie, klingt jetzt ein bisschen eckig, aber das ermöglicht uns tatsächlich umfangreiche Änderungen auch im Arbeiten mit dem elektronischen Verschluss. Wir haben kaum noch Rolling-Shutter-Effekte. Wir haben die Möglichkeit, auch elektronisch verschlussmäßig mit Blitz zu synchronisieren. Das war elektronisch bislang nicht so ohne weiteres möglich. Und wir haben extrem schnelle Verschlusszeiten am Start bis zu einer 64.000stel Sekunde. Und im Grunde durch die, sag ich mal, nicht mehr vorhandenen Einschränkungen im Bereich Blitzsteuerung und Rolling-Shutter-Effekte gibt es wenig Gründe, tatsächlich noch mit mechanischem Verschluss zu arbeiten. Unsere neue R3 hat mechanischen Verschluss drin, da geht bis 12 Bilder pro Sekunde, aber der elektronische geht eben bis 30 Bilder pro Sekunde. Bei voller RAW 14-Bit-Unterstützung, bei voller Autofokus-Tracking-Unterstützung und auch voller Belichtungsnachführung. Und das auch sogar mit Blitz. Also wer im schnellen Studio-Blitz arbeitet, kann mit 30 Bildern pro Sekunde blitzen.
Wenn der Blitz das kann.
Das ist mit Sicherheit die Einschränkung. Da muss man vielleicht schon auf Profoto-B, auf die dicken Profoto-Blitzgeräte gehen, die das denn können. Mit ETTL, unseren Speedlights, kann man bei der R3 tatsächlich mit 15 Bildern pro Sekunde noch blitzen, mit voller Automatiksteuerung.
Wow, das sind mal Zahlen und da sind wir eigentlich schon bei dem Überraschungsmoment des Jahres, wenn man so will. Und jetzt dürfen Sie mich steinigen. Ich habe vergessen, wie der CEO heißt, aber er hat heute die Veranstaltung eröffnet und uns erzählt, dass alle verfügbaren oder zumindest annähernd alle verfügbaren R3s Europas sich hier momentan befinden. Das heißt, man kann sie sich schon mal angucken, man kann sie sich schon mal anfassen, aber Sie können uns noch ein bisschen mehr darüber erzählen.
Ja, es gibt tatsächlich im Moment noch ganz wenige Exemplare, die wir hier auf die Fotopia konzentriert haben, also mit Hilfe von Canon Europa und auch alles das, was in Österreich, Schweiz und Deutschland zur Verfügung steht, haben wir hier eine etwas mehr als eine Handvoll Kameras. Es ist tatsächlich noch ein sehr rares Gut. Die Kamera kommt ja erst Mitte November auf den Markt, verkaufstechnisch, und bis dahin sind ja noch fast 2 Monate. Deswegen ist die Situation mit den verfügbaren Geräten, die man in die Hand nehmen kann, noch sehr, sehr angespannt, aber hier haben wir tatsächlich in Europa ist erstmalig die Situation, hier die Kameras den Kunden und Profis auch in die Hand zu drücken und mal fühlen zu lassen, weil dieses neue Feature, dieses Eye-Control-Autofokus-System, was es in den 90er Jahren schon mal in der analogen Zeit gab, aber jetzt für Profis perfektioniert wurde, das muss man eigentlich erleben. Also das Kalibrieren aufs Auge ist ganz einfach, und um es vorwegzunehmen, es ist ja dazu da, dorthin zu fokussieren, wo man hinschaut, und dann die Kamera oder die Autofokussteuerung in dem Moment der Kamera zu übergeben. Das funktioniert extrem intuitiv und es lässt sich halt weder über Prospekte noch über Worte gut beschreiben. Es ist einfacher, es einfach mal auszuprobieren.
Ich konnte es vorhin schon mal ausprobieren, war heute Mittag schon mal kurz auf dem Stand und ich durfte mal ganz kurz unter, ich sag mal, Betreuung eines der Kollegen tatsächlich eben genau das Programmieren oder wie heißt, Kalibrieren durchzutesten mit dem manuellen Fokusknöpfchen vorne und gucken, machen, tun. Und tatsächlich hat es ja den großen Vorteil, dass man im Endeffekt den Autofokus rechts noch auf der Person haben kann, aber schon nach links nach der Person schielt und dann erst durch Wiederauslösen ändert sich der Fokuspunkt.
Das ist richtig. Also ich glaube, als erstes würde man denken, das fokussiert immer dahin, wo man hinguckt. Man müsste permanent natürlich das Motiv verfolgen. Das ist fürs Auge ganz, ganz schwierig, weil in der Regel möchte man natürlich auch noch das Bild komponieren. Man guckt sowieso wirklich bewusst unkontrolliert immer irgendwie im Bild rum und das würde das ganze System extrem wirr machen. Deswegen ist der Ansatz tatsächlich, ich visiere meinen wichtigen Motivteil an und übergebe dann die Steuerung und auch die weitere Verfolgung der Kamera. Und dann habe ich das Auge eigentlich wieder frei, um die Bildkomposition zu kontrollieren oder eben auch zu schauen, ob es neue Motive gibt, wie beim Auto- oder Radrennen oder Motorradrennen, wo ich dann drauf fokussieren möchte und kann dann beim nächsten Autofokus antippen, dann genau dann der Kamera sagen, übernehmen den neuen Motivbereich und führe dort das Tracking weiter. Das ist praxisgerecht und ist auch nicht verwirrend. Und ich habe auch in dem Sucherbild tatsächlich immer einen Indikator drin. Das sind so 2 orange Kringel, sodass ich sehe, wo ich hingucke und was die Kamera draus macht, sodass ich wirklich die volle Kontrolle über das habe, was fokussiert werden soll und jederzeit dann die Steuerung an die Kamera übergeben kann.
Top. Und dabei ist es ja nur so, dass Autofokus auch noch eine ganze Menge mehr kann als die vorhergehenden Geräte. Das heißt, ganz klare Unterscheidung von Augen, von Mensch und Tier, aber auch in einer Objektverfolgung, wie zum Beispiel Motorrädern oder Rennfahrzeugen, was man schon in einem beeindruckenden Präsentationsfilm sehen konnte.
Exakt. Also wir haben natürlich die normalen Fokussiermethoden weiterentwickelt. Also wenn man zum Beispiel Menschen fokussiert, dann wird auch eben nicht nur ein Auge erkannt, sondern auch das Gesicht und den Körper und auch der Kopf. Das klingt zuerst ein bisschen banal. Körper, Kopf ist ja nicht doll. Alle wollen Gesichter und Augen. Aber gerade im Sport habe ich natürlich so beispielsweise beim Turmspringen, beim Hochsprung, beim Ringen, bei rhythmischer Sportgymnastik oft Situationen, wo der Kopf sich wegdreht oder die Person auf dem Kopf steht und trotzdem darf man das Tracking nicht verlieren und das macht eben genau diese Koexistenz zwischen Körper, Kopf, Gesichts- und Augenerkennung. Die verliert das Tracking nicht und geht dann im Idealfall aufs Auge, aber wenn der Kopf sich wegdreht, ist die Fokussierung nicht weg. Des Weiteren haben wir halt neue Fokussiermethoden entwickelt über künstliche Intelligenz, Deep Learning nennt sich das, dass wir jetzt eben Fahrzeuge und auch Fahrzeuge und Fahrer erkennen können. Das ist optimiert auf Rennsport. Da haben wir ja tatsächlich eher eine wirre Bemalung und die Leute sitzen dann mit Helm in ihren Fahrzeugen und das System ist tatsächlich in der Lage auch zu unterscheiden, ob das komplette Fahrzeug erkannt werden soll oder tatsächlich auf den Fahrer oder die Fahrerin fokussiert werden soll. Es ist nicht optimiert auf Straßenbahnreinigungsfahrzeuge oder irgendwelche anderen Alltagsfahrzeuge, sondern wirklich spitz auf das Thema Motorsport optimiert.
Respekt, denn ich war eine Zeit lang mal im Motorrennsport bei Truckrennen, als es noch die Trucks Super 160 PS und gib ihm, wo man schön mit Mitziehern und anderen Sachen gearbeitet hat, aber schon wissen musste, wo setze ich meinen Fokuspunkt hin, damit die Schärfe da ist, wo sie hingehört. Von daher eine unheimliche Erleichterung, glaube ich, für verschiedene Bereiche. Kommen wir mal zu den Features, die es ja im Endeffekt so hat, aber dann kommen wir zu dem Punkt und einige von euch haben ja tatsächlich geschrieben, Canon hat euch gehört, die R3 ist rausgekommen, nachdem ich ja gesagt habe, R5, Leute, zwei Kameras aus dem gleichen Segment, wenn man das so oberflächlich sagen will, mit unterschiedlicher Benutzerführung. Wenn man denn die Leute der DSLR rumbiegen möchte, dass sie auch spiegellos gehen, sollte man ihnen eine Kamera bieten, die annähernd genauso zu bedienen ist.
Ja, das ist richtig. Also wer eine 1er besitzt aus der Spiegelreflex-Serie, wird sich mit der R3 sofort zurechtfinden. Das Layout ist mehr oder weniger identisch, inklusive Smart-Controller, den die 1DX Mark III bietet. Wir nutzen auch die gleichen Akkus, also den LPE-19, auch den LPE-4N kann man an der R3 ohne technische Einschränkungen benutzen. Das geht auch. Man kann ihn nur nicht dann in der Kamera laden direkt über einen USB-Anschluss. Aber wir vollziehen natürlich hier ganz klar die Richtung, dass es eben einfach ist, mehrere Produkte durcheinander zu nutzen und aus der 1er-Welt auf die R3 zu wechseln, ist tatsächlich überhaupt kein Thema. Wir haben auch eine sogenannte optische Suchersimulation, um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben. Normalerweise ist der elektronische Sucher ja so konzipiert, dass ich Belichtungskorrekturen oder Bildstile oder die Belichtungssimulation im Sucher sehe, was natürlich immer künstliches Bild erzeugt. Ich kann das aber abschalten. Das hat dann eine etwas, sag ich mal, größeren Dynamikumfang im Sucher. Es werden genau diese Belichtungssimulationen nicht mehr angezeigt, aber es sieht fast so aus wie durch einen optischen Sucher. Und für die, die so fotografieren möchten, kann man das dann machen. Das kann man sich auch auf eine Taste legen lassen. Ich kann es also an- und ausschalten, je nachdem, wie ich es gerade haben will. Kontrolle der Belichtung oder der Farben oder eben den optischen Eindruck des Suchers. All das geht.
Sehr schick. Also ich sage einmal, der Umstieg wird so eigentlich einfacher gemacht für alle, die den 1DX bei der Mark II auch noch, die hat auch schon den E19. Das heißt, der Akku ist zu nutzen, die Objektive sind mit Adapter zu nutzen. Das heißt, mit dem Body an sich und dem Adapterring ist man erstmal startbereit.
Mehr braucht man nicht. Wir haben über die Adapter eine volle Kompatibilität. Es gibt keinerlei technischen Einschränkungen beim Betrieb mit EF-Objektiven an einer R-Kamera. Wir haben ja auch mehrere Adapter im Sortiment. Und zwar sicherlich ist der spannendste für die meisten Fotografen der mit dem Steuerring integriert, weil unsere neuen Objektive aus der R-System haben ja einen zusätzlichen Einstellring, wo ich viele Funktionen drauflegen kann, ISO, Belichtungskorrektur und anderes. Und selbst das kann ich mit den EF-Objektiven nutzen, wenn ich den Adapter benutze, der diesen Steuerring bietet, dann habe ich diese Funktionalität auch. Und wie der Bildstabilisator, der in der Kamera integriert ist, der kann ja bis zu 8 Belichtungsstufen kompensieren, je nach Objektiv. Der funktioniert natürlich auch mit den Objektiven der EF-Serie.
Ja, was soll man dazu noch sagen? Klar, das notwendige Kleingeld sollte da sein, ansonsten funktioniert es nicht. Man sollte auch damit umzugehen wissen, weil allein eine Kamera, die viel leisten kann zu kaufen, ist nicht die Lösung für ein gutes Foto. Aber okay, gibt es sonst noch irgendein Merkmal, das wir noch vergessen hätten, außen vor gelassen haben?
Ach, ich habe noch ein ganz spannendes Merkmal. Das ist zwar Kleinkram, aber das zeigt eigentlich, dass wir wirklich zuhören. Die Kamera hat ja insgesamt über 100 Verbesserungen gegenüber der R5 und 1DX durchgemacht. Und ein so ein Ding ist, wenn man mit elektronischem Verschluss fotografiert, kriegt man ja in der Regel nur einen weißen Rahmen angezeigt. Das, ich sag mal, bei 30 Bildern pro Sekunde ist der permanent an und man weiß eigentlich nicht, wie viele Bilder man produziert. Deswegen haben wir ein Auslösegeräusch integriert. Das kann man sich dann aktivieren und dann hört man ein Klackern, damit man akustisch eine Rückmeldung hat. Das ist eigentlich relativ banal, das haben andere Kameras auch schon. Aber man hat ja Situationen, wo ich dezent fotografieren will, aber diese Kontrolle nicht verlieren möchte. Deswegen kann man sich das Auslösegeräusch auf den Kopfhörer legen lassen. Und damit bin ich zum Beispiel als Theater- oder Ballettfotograf in der Lage, zu hören, was ich mache, aber nicht zu stören. Und das sind so Kleinigkeiten, an denen man merkt, wir haben auch kleinere Zielgruppen im Blick und hören denen zu, was die brauchen. Und das ist ein typisches Beispiel, wo man das klar machen kann, dass es auch im Detail wirklich dann Veränderungen gegeben hat.
Leute, ich muss auf jeden Fall mit dem Herrn Krebs mal darüber reden, dass wenn nächstes Jahr die Weltpremiere Robin Hood startet und ich die fotografieren darf, brauche ich mal ein Body zum Testen, das möchte ich erleben. Wollen wir mal gucken, sehr cool. Ja, bei mir haben sich so ein paar Fragen aufgetan, weil wenn man schon seit der analogen Zeit bei Canon ist im Endeffekt und seit 13 Jahren einen Podcast produziert, dann hat man schon so ein paar Gedankengänge und hat viel gelesen, viel erfahren, viel gehört. Man glaubt viel zu wissen, man hat vieles bestätigt und dementiert bekommen. Dazu kommen natürlich dann so Vermutungen wie, klar, wir haben eine R5, eine R6, jetzt haben wir eine R3. Dann hat sich bei mir erstmal so ein bisschen die Frage gestellt von, versuchen mal Parallelitäten zu ziehen. Also es kam ja die 1DX Mark II und es kam die 5D Mark IV auf den Markt und die 1DX habe ich nicht geschafft, auch bei langsamer Bildreihenfolge mit einem Bild bei der Canon Roadshow auszulösen. Bei der 5D4 geht's schon eher. Aber dafür hat die 5D4 zum Beispiel höhere Auflösung und die 1DX Mark II eben nicht. Und hier haben wir ähnliche Parallelitäten. Ist das eine reine Fehlvermutung oder gibt es da tatsächlich irgendeine Parallelität in der Art und Weise der Entwicklung und Zuordnung der R-Modelle?
Ja, im Prinzip haben wir natürlich tatsächlich die gleiche Produktstrategie weitestgehend. 5D-Serie und R5 ist so die eierlegende Wollmilchsau, die kann eigentlich alles ganz gut, nur in Extrembereichen gibt es dann vielleicht andere Wahlmöglichkeiten. Früher hatten wir im Analog eben die EOS 3 so im Mittelfeld und dann die EOS 1er-Serie, die 1er gibt es ja im Spiegelreflexbereich bis heute. Der Platz ist noch offen, das ist ganz klar. Wenn man sich natürlich aber die Zielgruppe anguckt, der R3, dann ist das eher die frühere Zielgruppe der EOS 1D Serie. Das ist aufgrund der 24 Megapixel und der Geschwindigkeit ja relativ offensichtlich. Das heißt, die R1, wenn sie dann irgendwann mal käme, was ich nicht sagen kann und darf oder auch nicht weiß, wird natürlich da noch oben einen drauflegen, wie auch immer das dann aussehen wird. Aber mit der R3 ist sicherlich die Range der EOS R Serie nicht zu Ende.
Das denke ich, glaube ich auch, genau so in der Richtung, aber wir lassen uns überraschen, aber ich glaube, dann kann man direkt sagen, eine 5D Mark V oder auch eine 7D Mark III sind wahrscheinlich eher nicht geplant.
Das ist immer schwierig zu beantworten. Es ist ja auch eine Frage der Nachfrage. Aber eins muss man sich klar machen, wenn man drüber redet, was soll denn eine 5D Mark V können? Wenn wir sagen, ja, die braucht einen integrierten Bildstabilisator und die braucht auch das Eye-Tracking und die ganzen Motiverkennungsgeschichten, dann muss man klar sagen, das wird sie wahrscheinlich nicht können, weil einfach die Spiegelreflextechnologie da Grenzen setzt und wir durch die Funktionalität, die uns die Bildanalyse über den Bildsensor für einen Autofokus und solche Steuerungsgeschichten gibt und man dann auch, sag ich mal, die Wirkung des integrierten Bildstabilisators sieht, was man im Spiegelreflexbereich nicht sehen würde, muss man ganz klar sagen, dass das eine 5D Mark V wahrscheinlich gar nicht können würde. Und da fragt man sich natürlich auch, brauche ich die dann noch wirklich?
Zumal ja im Regelfall, wenn sie käme, lägst sie in der Preisklasse eh nicht der R5. Das ist ja
wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich so passieren, dass die natürlich in der ähnlichen Preisklasse liegt. Das heißt, wir hätten die Situation, sie würde weniger können, sie läge in der gleichen Preisklasse, aber ich kriege ja auch alle Spiegelreflexobjektive auf eine EOS R5 drauf. Also ist ja nicht so, dass ich mich dann meinem Equipment einschränken müsste. Und das ist tatsächlich dann die Frage, würde so eine 5D Mark V, ganz hypothetisch gesprochen, dann auch die Erwartungshaltung erfüllen, ja oder nein? Und da habe ich im Moment tatsächlich ein bisschen Zweifel.
Das wäre so praktisch wie der Vinyl-Liebhaber, ne? Wenn es knistert und knackt, dann muss auch die Kamera noch klackern.
So ungefähr. Also wir haben natürlich tatsächlich auch immer noch technologische Gründe, weswegen der ein oder andere auch mit einer 5D oder 6D Mark II fotografieren muss im Bereich Events, wo ich viel blitze und mit einer zum Beispiel mit einem Infrarothilfslicht arbeiten muss unter schwierigen Kontrastsituationen beim Blitzen und Fokussieren. Das kann tatsächlich nur eine Spiegelreflex, weil der Bildsensor einer spiegellosen Kamera ist infrarotblind, der sieht das Infrarothilfslicht nicht. Ja, und das kann das klassische Spiegelreflexsystem, kann das. Ja, das heißt, wir haben natürlich auch ein Interesse, noch bis solche Probleme auch abschließend gelöst sind, wie auch immer das dann aussieht, unser Spiegelreflexsystem auch zu pflegen. Wir haben ja auch in den 2010er Jahren das Objektivsortiment der EF-Serie grundlegend renoviert. Da sind alle relevanten Zooms neu gekommen, 85er 1.4, die Telebrennweiten haben wir nochmal neu gemacht, die langen, die ganze TSE-Range ist neu gekommen. Also es ist nicht so, dass wir da ein altbackenes System haben, sondern optisch ist auch das System auf dem Stand der Dinge und vielleicht mal ein paar Lücken, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass man auch mit dem jetzigen Spiegelreflexsystem sehr, sehr glücklich werden kann.
Das klingt richtig gut und so langsam kommen wir auch dem Ende entgegen. Da haben wir noch so ein, zwei abschließende Fragen. Die eine ist natürlich ganz klar, wie sehen Sie denn momentan die Entwicklung des Marktes der Kameratechnik?
Ich glaube, der Kameramarkt erholt sich im Moment etwas, was natürlich auch sehr stark vom Innovationswillen der Hersteller abhängt. Es muss Gründe geben, weswegen man neue Kameras kauft. Kameras, die 5 Jahre alt sind oder 8 Jahre alt sind, sind schon alle sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass so Innovationen, wie wir sie jetzt eben mit der R3 machen, auch zeigen, dass sich auch hier die Möglichkeiten dann, sich mehr vielleicht kreativ aufs Motiv zu konzentrieren, durch technische Innovation den Markt auch voranbringen und weiterbeleben wird. Wir erleben auch immer stärker eine Fusion im Bereich Video und Foto, dass die Produkte alles können müssen, auch auf professionellem Niveau. Auch das passiert gerade. Deswegen wird es auch den Kamera- und auch Videomarkt weiterhin geben und diese ganze Mehr von, das werden die Smartphones alle übernehmen, das ist natürlich Blödsinn. Das ist mit Sicherheit so.
Da bin ich vollkommen bei Ihnen. So, dann haben wir natürlich eins, das erste Mal Fotopia kennen als einer der hauptauftretenden Akteure, wenn man will, mit Sponsor des Ganzen. Welche Erwartungen haben Sie denn, beziehungsweise was für Erfahrungen konnten Sie jetzt an dem ersten halben Tag schon machen?
Ja, der erste halbe Tag ist natürlich geprägt von auch vielen Interviews und Situationen, aber es war schon alles sehr, sehr gut besucht. Wir haben auch festgestellt, dass die R3 hier natürlich der Magnet ist auf dem Stand, das ist auch ganz klar. Wir haben hier auf der Fotopia eine, finde ich, sehr spannende Mischung aus Produktberatung und Erleben von Fotografie, ob das jetzt in unserem Makrocontainer ist, den wir haben mit Echtpflanzen, wo man einfach mal Fokus-Stacking ausprobieren kann, etc. Ich glaube, das zieht die Leute an. Wir hoffen natürlich, dass es im nächsten Jahr auch weitergehen wird. Es ist der erste Versuch. Wir sind soweit sehr, sehr zufrieden, auch mit unserem eigenen Konzept. Wir hoffen, dass mehr Aussteller dran teilnehmen werden und auch sich an innovativen Konzepten beteiligen, um das Ganze lebendiger zu machen, als es vielleicht in vergangenen Messekonzepten der Fall war. Also wir würden hier gerne weitermachen.
Und wir würden gerne nächstes Jahr wiederkommen auf ein neues, weiteres Gespräch in alter, vertrauter Runde.
Genau, das möchte ich auch schwer hoffen. Also insofern freue ich mich auch aufs nächste Jahr und sag schon mal danke fürs Zuhören auch.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen. Ich wünsche noch viel Spaß auf der Messe. Auch der Sarah Stufe, die daneben sitzt, nichts sagen kann, weil sie Mundschutz trägt, ganz brav. Aber vielen Dank, dass wir da sein durften. Und ich würde sagen, bis demnächst. Viel Erfolg noch.